Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Die politischen Manöver des 2003 tödlich verunglückten Politikers Jürgen Möllemann sind Theaterstoff für das Autorenpaar Annalena und Konstantin Küspert. Heute wurde Der Bundesbürger in Münster uraufgeführt. Seit dem 1. Januar gibt es in Berlin einen Helpdesk NS Raubgut. Wir sprechen mit der Kunsthistorikerin, die Suchenden weiterhelfen soll. Kulturelle Selbstbehauptung. Im Blacktitude-Museum der Hauptstadt Kameruns wird sie praktiziert. Im Juni 2003 sprang der FDP-Politiker und passionierte Fallschirmspringer Jürgen Möllemann aus 4000 Meter Höhe in den Tod. Das System, das im Notfall den Reserveschirm aktiviert, war ausgeschaltet. Die den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler kannten, ging von Selbstmord aus. Im Wahlkampf 2002 hatte Jürgen Möllemann auf eigene Kosten gedruckte anti-israelische Flugblätter an Haushalte in Nordrhein-Westfalen verteilen lassen. Und diese Aktion führte dazu, dass er seine Parteiämter verlor, aus der Bundestagsfraktion der FDP ausgeschlossen wurde und schließlich aus der Partei austrat. Das Autorenpaar Annalena und Konstantin Küspert hat sich mit der Persönlichkeit des populären Politikers beschäftigt und für das Theater Münster ein Stück geschrieben, bei dem nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen wird.
Liebe Nutten, liebe Nonnen, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Wo die Mitte ist, bin ich. Wo ich bin, ist die Mitte. Also komm mal von den Rändern weg und wählt mich bitte. Ich bin Ihr Kandidat.
Kreuzchen, Kreuzchen.
Jetzt komm langsam in Fahrt.
Kreuzchen, Kreuzchen.
Wir haben nur 5 Stunden Schlaf.
Kreuzchen, Kreuzchen.
Ich bin Ihr Kandidat. Und noch 5 Stunden Schlaf.
Kreuzchen, Kreuzchen.
Stimmen für Jürgen Möllemann, die Hauptperson des Stücks Der Bundesbürger. Die Theaterkritikerin Dorothea Markus war bei der Uraufführung des Stückes Wir erreichen Sie in Münster. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das klang ja eben ziemlich heiter. Komplett vergessen ist der Politiker Möllemann 16 Jahre nach seinem Tod nicht. Aber man fragt sich schon, was das Regie- und Autorenpaar Küspert über den Bundesbürger aussagen will, wenn sie seine Persönlichkeit ins Zentrum rückt.
Also das Stück beginnt zwar recht heiter, aber es stellt dann doch eine ziemlich steile These auf am Ende und dann wird es doch sehr bedrückend. Und zwar, es ist eine sehr interessante Analyse eigentlich des frühen Populismus und des frühen Populisten Möllemann und erzählt eigentlich, wie die FDP eine Vorläuferpartei der AfD ist, eine Wegbereiterin, und erzählt auch noch mit ziemlich großem akribischen Wissen und Recherchearbeit, es ist ein ganzer Anmerkungsapparat am Ende dieses Stückes, dass die Nazis, große Stichwort Naumann-Kreis, sich alle tatsächlich in der NRW-FDP wiedergefunden haben.
Sie haben den Anmerkungsapparat des Stückes eben zitiert. Sie haben es gelesen. Hat Ihnen das Stück, hat Ihnen der Text gefallen, der Theatertext?
Es ist keine große Poesie und es schrammt sehr oft am politischen Kabarett. Man hat keinerlei Empathie mit den Figuren, weil hier Strategien aufgezeigt werden sollen. Und doch ist es sehr beeindruckend, weil diese gute Recherche, da werden einem schon Sachen klar, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Außerdem ist es ein sehr cleverer Kunstgriff, mit dem dieses Stück arbeitet. Denn eigentlich wird die Erzählerhaltung in einen Writers Room verlegt, also 3 Drehbuchautoren, das sind dann auch die einzigen 3 Darsteller, die alle Figuren spielen, machen sozusagen ein Pitching vor uns, den Zuschauern, die dann sozusagen die Fernsehproduzenten sind, und sie wollen eine ganz hippe, tolle neue Serie machen über dieses ja wahrhaft ein wenig Shakespeare-hafte Schicksal und auch ein bisschen sehr lächerliche Schicksal von Jürgen Möllemann und greifen da wirklich in die formale Trickkiste. Es gab da auch eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem Autorenteam und auch der Regisseurin Ruth Messing. Also sie machen in diesen 5 Akten Zeichentrick, Computerspiele, Fußballszenen. Also das Politikergeschäft ist sozusagen etwas, ein Kampf um den nächsten Level. Es ist ein Fußballspiel, wo es lediglich um Sieg und Verlust geht. Es wird gezeigt, wie Guido Westerwelle ihn als Kanzlerkandidat ausbotete und vorher mit dem Bobbycar rumgefahren war. Es werden sich Pappnasen aufgesetzt und Weihnachtsmarkthüte. Also es wird schon sehr bunt und schrill inszeniert und gleichzeitig immer wieder Einschübe von geradezu, ja, also fast schon Wikipedia-artige Einschübe, wo einfach gezeigt wird, dass solche Figuren, zum Beispiel wie Fritz Görgen, der damals Möllemanns Kampagne FDP 18% leitete, also heute sehr viel von der identitären Bewegung zitiert wird und ein Stichwortgeber der AfD geworden ist.
Wie, Dorothea Markus, ist denn der Abend am Theater aufgebaut?
Diese drei Schauspieler, auf die ist der gesamte Text verteilt, das sind drei sehr aufgeweckte und sehr witzig agierende Schauspieler, die sehr nah ans Publikum auch rangehen. Ilja Harjes, Rose Lohmann und Thomas Mehlhorn, die setzen sich eben ihre Pappnasen mit dem Möllemann-Schnurrbart auf und wechseln blitzschnell. Die Kostüme sind aber auch manchmal Saaldiener des Parlaments, die dann, die Küsperts haben ja selbst recherchiert, wie dann Leute, die dem Parteiausschlussverfahren zum Opfer gefallen sind, sozusagen wie die Sitze abmontiert werden und wie das genau vor sich geht, bis hin zur Größe des Schraubenziehers. Und sie führen da wirklich mit so einer ganz großen Lässigkeit durch und sagen aber zwischendurch immer Cut, damit wir die Ausgangssituation dieser Drehbuchautoren niemals vergessen. Und das zieht einen schon mit großer Energie immer weiter, ist mir aber persönlich dann doch immer wieder zu kabarettistisch und auch zu lächerlich gemacht. Also es ist wirklich gar keine Psychologie und auch diese shakespearehafte Fallhöhe, die ja Möllemann doch auch hatte, aufgrund seines ja auch von Verschwörungstheorien umwaberten Todes, kommt mir dann doch auch ein bisschen zu kurz.
Und wie, Frau Markus, fällt jetzt Ihr abschließendes Urteil über den Bundesbürger aus?
Es ist ein kluger Abend, der auch das Zeug hat, wirklich, also es ist sozusagen Stadttheater im besten Sinne, weil auch ganz Münster, auch eine Stätte des Wirkens von Möllemann, mit einbezogen ist durch die Umfragen in der Stadt. Und es macht eine Engführung, die wirklich verblüffend ist. Also es ist schon wirklich erschreckend nochmal zu hören, welche Nazi-Größen sich schließlich in der NRW-FDP wiedergefunden haben. Es ist auch sehr seltsam nochmal zu hören, wie Gabi Bauer, die damalige Journalistin, Möllemann im Interview direkt fragt, was dieses Ziel FDP 18% mit diesem Alphabet zu tun hat. Also der erste und der achte Buchstabe des Alphabets ergeben ja die Initialen von Hitler. Und solche kleinen Dinge, die zusammengeführt einfach so eine klare Unterwanderung, eine Vorbereitung von Deutschlands auf diese populistischen Strategien, also dass die Spaßpartei FDP mit Guido Mobil und Fußsohlen auf den 18 stand und so weiter, dass die geradewegs in die heutige politische, gesellschaftliche Stimmung führte, das ist schon sehr gut ausgedrückt an diesem Abend und sehr unterhaltsam gemacht.
Der Bundesbürger, das neue Stück von Annalena und Konstantin Küspert, ist ein Auftragswerk des Theaters Münster. Dorothea Markus war für Fazit in der Premiere. Besten Dank.
Ja, gerne.
Über 20 Jahre ist sie alt, die sogenannte Washingtoner Erklärung. Sie bildet das Fundament für die systematische Suche nach Kulturgütern, die während des Nationalsozialismus vor allem jüdischen Menschen geraubt wurden. Die Sichtung in Museen, Archiven und Bibliotheken lief schleppend an. Es gab und gibt noch immer nicht genug Stellen für Provenienzforscher. Und dazu kommen Rechtsunsicherheiten. Lange hat es gedauert, bis ein deutsches Zentrum für Kulturgutverluste gegründet wurde. Weitere 4 Jahre später gibt es nun ein Helpdesk NS Raubgut in Berlin. Und da erreiche ich Susanne Meyer-Abig. Sie ist Kunsthistorikerin und leitet die neue zentrale Kontaktstelle. Guten Abend, Frau Meyer-Abig.
Schönen guten Abend.
Den Helpdesk gibt es seit einer Woche. Wie viele Anrufe oder schriftliche Anfragen haben Sie schon bekommen?
Also da meine Telefonnummer und die Adresse noch nicht in der Webseite war und ich mich erst eingerichtet habe, habe ich also bisher nur mich vorgestellt, aber schon sehr viel positive Rückmeldung bekommen, dass es mich jetzt gibt.
Die Kontaktstelle heißt Helpdesk. Hat man den englischen Titel gewählt, weil man damit signalisieren will, dass alle nicht deutsch sprechenden Suchenden bei Ihnen an der richtigen Stelle sind?
Das war sicher einer der Gründe, aber das Wort Helpdesk ist ja im englischen Bereich oftmals mehr so mit der IT verbunden und dadurch auch sehr niederschwellig, sage ich mal. Das heißt also, ein Helpdesk ruft man vielleicht eher an als den, sage ich mal, Senior Advisory Service oder sowas. Also ich glaube, das ist ein Wort, was jeder versteht und wo jeder auch keine Bedenken haben muss, die Nummer zu wählen.
Ist denn das oder war es bisher für Suchende eine große Hürde, dass sie in Deutschland auf Fachpersonal gestoßen sind, die nicht unbedingt schnell in einer anderen Sprache reagieren konnten? Englisch kann nun jeder, aber es gibt ja sicherlich auch Anfragen aus Ländern, in denen ganz andere Sprachen gesprochen werden.
Also ich denke, das ist sicher von Einzelfall zu Einzelfall ganz verschieden. Aber es gab eben eigentlich keine zentrale Funktion, wo halt fremde Sprachen angeboten wurden. Das heißt, man hatte immer Potluck, sagt man auf Englisch. Das heißt, man hat halt Glück gehabt oder eben nicht jemanden zu erwischen, mit dem man sich verständigen konnte.
Sie haben viele Jahre, Frau Meyer, habe ich in internationalen Auktionshäusern gearbeitet. Was genau interessiert Sie an Ihrer neuen Aufgabe?
Mich interessiert natürlich die Internationalität, also dass man ganz vielfältige Formen der Kommunikation hier auch mit ganz unterschiedlichen Anliegen hat. Und ich denke, Kommunikation ist etwas, was mich immer interessiert hat, weil auch Sprachen mich immer interessiert haben. Und ich habe in meinem Berufsleben schon sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Aber dieses ist jetzt eine wirklich neue Tätigkeit für mich.
Zu Ihren Aufgaben gehört bestimmt die fachliche Beratung, aber vielleicht auch, dass Sie die Menschen tatsächlich treffen und begleiten, Menschen, die nach ihrem früheren Besitz forschen?
Das würde ich natürlich anbieten, wenn das gewünscht wird. Ich denke, dass wahrscheinlich die Anfragen eher aus dem Ausland kommen und ob dann die auch nach Berlin kommen, ist natürlich eine Frage. Aber zunächst mal muss man einfach erreichbar sein und Hilfe anbieten.
Sind Sie allein im Berliner Helpdesk?
Im Moment ja, aber die Stelle für eine Assistenz ist ausgeschrieben.
Also es wird in absehbarer Zeit, nicht in allzu weiter Ferne, Unterstützung geben?
Ja.
Finanziert wird dieser seit Januar aktive Helpdesk von der Staatsministerin für Kultur und Medien sowie auch das Zentrum für Kulturgutverluste. Da hängen natürlich dann auch noch die Länder drin, die das finanziell unterstützen. Meinen Sie, dass die finanziellen Mittel für das Helpdesk reichen werden? Also wie viel bekommen Sie denn überhaupt, wenn man danach fragen kann?
Das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Also ich werde sehen, wie sich das entwickelt. Aber erstmal bin ich ja vor allem damit beschäftigt, mit Menschen zu sprechen. Und das kostet ja eigentlich nicht so viel Geld.
Und es kostet aber Zeit. Wie bereiten Sie sich vor auf möglicherweise Nachfragen, die dann eben in verschiedene Richtungen geführt werden können? Also wie sind Sie im Kontakt mit Museen, mit Bibliotheken, mit Archiven, Privatleuten vielleicht auch, die dann gefordert sind zu reagieren auf diese Anfragen?
Ja, das wird sich natürlich aus den jeweiligen Anfragen dann ergeben. Zunächst mal habe ich natürlich auch Kollegen in der Hauptstelle des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg, die seit vielen Jahren eben auch die Museumskollegen nach bestem Wissen betreuen und auch kennen. Und ich denke, da kann ich auch auf ein Netzwerk zurückgreifen. Aber ich glaube, dass, wenn dann der konkrete Fall auf dem Tisch liegt, es sich von alleine ergibt, mit wem man dann sprechen muss.
Also es wird sich jetzt vermutlich ziemlich schnell rumsprechen, dass es sie gibt. Und
dank Ihnen.
Wir tun was dazu. Und dann hoffe ich, dass bald auch entsprechende Fragen eingehen und Sie Ihre Aufgabe voll wahrnehmen können.
Da bin ich ganz sicher.
Die Kunsthistorikerin Susanne Meyer-Abich leitet seit dem 1. Januar die neu eingerichtete zentrale Kontaktstelle, bei der alle gehört werden, die auf der Suche nach ihnen geraubten Kulturgütern sind. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten schrieb wenige Tage nach Rio Reisers Tod, dass Charisma eine Fähigkeit sei, die sich nicht erlernen lasse. Selbst bei einem simplen Song habe Rio Reiser irgendein Wort so singen können, dass es einem kalt den Rücken runterlief. Klaus Walter kennt sämtliche Alben der Scherben und die Soloplatten von Rio Reiser und er weiß, wer zu den Erben des 1996 gestorbenen Musikers gehört.
Und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest.
Halt dich an deiner Liebe fest. Tonsteine Scherben 1975 mit dem unverkennbaren Schnoddern von Rio Reiser. Rau, aber herzlich. Die Scherben waren ja nicht nur die Politrockband aus der Hausbesetzerszene im alten West-Berlin. Nein, sie konnten auch Liebeslieder.
Halt dich fest.
Halt dich an deiner Liebe fest, die Hip-Hop-Gruppe Freundeskreis aus Stuttgart mit ihrer jamaikanisierten Version. Freundeskreis-Sänger Max Herre stellt klar, worum es da geht.
In Reminiszenz an Rio Reiser.
Als Reminiszenz an Rio Reiser verstehen Freundeskreis ihre Coverversion von 1998. 2 Jahre später erscheint Keine Macht für niemand von einer All-Star-Band unter dem Namen Die Erben der Scherben. Die prominenteste Erbin ist ein Faktotum der Berliner Popfolklore.
Der Traum ist aus. Der Traum ist aus.
Der Traum ist aus, einer der meistgeliebten Songs von Tonsteine Scherben. Nina Hagen singt Rio Reiser, Nina Hagen-Style.
Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast.
Allein machen sie dich ein. Eine von diesen Scherbenparolen, die es in die linke Alltagssprache geschafft haben. Knapp 30 Jahre später übernimmt eine andere, unverwechselbare Berliner Stimme diesen Evergreen.
Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast.
Nochmal Berlin-Folklore. Blixer Bargeld-Sprech singt ganz allein, allein machen sie dich ein. 1996 schreibt der Sänger der einstürzenden Neubauten im Spiegel den Nachruf auf Rio Reiser.
Tonsteine Scherben waren die einzige Band, der es gelang, die Idee von Rockmusik 1:1 ins Deutsche zu übertragen.
Beerbt wird Rio Reiser allerdings auch von Rechtsrock- und Neonazi-Bands. Gruppen wie Nahkampf oder Lanze spielen Scherben-Songs nach.
Es gibt ja kaum einen Künstler in Deutschland, der nicht Rio gecovert hat. Von Nena, alle haben es bisher gemacht, sogar Grönemeyer und auch selbst Uwe Lindenberg. Also alle haben ja schon mal die Toten Hosen nicht, aber die haben auch schon einen gemacht. Keine Macht für niemand, stimmt.
Sagt Rios Bruder Gerd Möbius. Zu den selbsternannten Erben der Scherben zählt Marianne Rosenberg wie Kraftklub. Wir sind Helden und Fettes Brot, Gitte Henning und Rocco Schamoni, Xavier Naidoo und Slime. Wird Rio Reiser vereinnahmt, weil er sich nicht mehr wehren kann? Oder lässt er sich vereinnahmen, weil seine Musik so viel Raum für Interpretationen lässt, dass sich jeder und jede ihren eigenen Reim machen kann auf Rio Reiser? Schlagersängerinnen wie Allerweltsrocker, Linksradikale wie Reichsbürger, Feministinnen wie Maskulinisten.
Das ist das Leben in der Stadt.
Die Sterne aus Hamburg mit dem Tonsteine-Scherben-Song Jenseits von Eden. Auch für die sogenannte Hamburger Schule sind die Scherben und Reise ein wichtiger Bezugspunkt. Dabei geht es immer um Fragen von Abgrenzung und Vereinnahmung, von Politisierung und Entpolitisierung. Frank Spielker von den Sternen.
Außerdem haben wir natürlich immer Sätze zitiert wie Allein machen sie dich ein oder Mach kaputt, was euch kaputt macht. Da gibt es ja einige Slogans, die halt so in der Musikgeschichte stehen, wie in Granit eingemeißelt.
Wir müssen hier raus, das ist die Hölle, wir leben im Zuchthaus.
Dass Protestsongs heute anders funktionieren müssen als vor 50 Jahren, das hat Christiane Rösinger verstanden. Mit ihrer Band Britta interpretiert sie 2003 einen Signatursong von Tonsteine Scherben in dem melancholischen Wissen, dass die Zeit der übersichtlichen Konfrontationen vorbei ist. Wir gegen die, das funktioniert nicht mehr. So protestieren Britta auch gegen die komplizierte Gegenwart. Und was sagt Christiane Rösinger heute zu Rio Reiser? Auf Anfrage antwortet sie per E-Mail.
Zum Thema Rio will ich lieber nichts sagen, weil sich alle zu Rio äußern, weil alle Rio-Fans sind. Claudia Roth, Judith Holofernes, der Echtsänger, Jan Plewka. Da will ich mich nicht auch noch einreihen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Schauspieler Jeremy Irons wird Präsident der diesjährigen Berlinale-Jury. Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, betonte den unverwechselbaren Stil des Oscar-Preisträgers. Irons habe ihn auf seiner cineastischen Reise begleitet und ihm die Komplexität der menschlichen Natur vor Augen geführt. Den Oscar erhielt Irons 1991 für seine Darstellung von Klaus von Bülow in Die Affäre der Sunny von B. Patrick Wilinski.
Wie es sich für einen großen britischen Charakterdarsteller gehört, begann der 1948 auf der Isle of Wight geborene Jeremy Irons seine berufliche Laufbahn im Theater. Nach etlichen Nebenrollen im Fernsehen und Kino gelang ihm dann 1988 der Durchbruch mit einer Doppelrolle. In David Cronenbergs Körperhorrorfilm Die Unzertrennlichen spielte er ein Zwillingsbrüderpaar auf der Suche nach einer eigenständigen Persönlichkeit. Irons Spiel gilt seitdem als existenzialistisch und nachdenklich.
Die Berlinale beginnt am 20. Februar und endet am 1. März. Der in München geborene Regisseur Werner Herzog erhält in Hollywood einen Ehrenpreis des renommierten US-Verbandes der Kameraleute. Katharina Wilhelm.
Wie der Verband mitteilte, sei Herzog ein wahrhaft einzigartiger Geschichtenerzähler. Mit dem Ehrenpreis werden besondere Verdienste ausgezeichnet, die die Kunstform der Kameraarbeit befördern. Der Preis geht dabei explizit an Filmschaffende, die nicht an der Kamera selbst arbeiten. Andere Preisträger in früheren Jahren waren unter anderem Angelina Jolie oder Steven Spielberg. Der in München geborene Herzog gehört zu den wichtigsten Vertretern des sogenannten Neuen Deutschen Films. Er hat mehr als 70 Spielfilme und Dokumentationen geschrieben, inszeniert und produziert. Darunter unter anderem Fitzcarraldo oder Cobra Verde mit Klaus Kinski.
Werner Herzog soll die Auszeichnung am 25. Januar in Los Angeles entgegennehmen. Der niedergermanische Limes soll Welterbe der UNESCO werden. Der Aufnahmeantrag dazu wurde heute von den Niederlanden, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bei der Weltkulturorganisation in Paris eingereicht. 2021 könnten die historischen Grenzanlagen aus römischer Zeit, die den Rhein entlang verlaufen, ins Weltkulturerbe aufgenommen werden. Dazu sagte der Limes-Koordinator für Nordrhein-Westfalen, Steve Bödecker, im Deutschlandfunk Kultur.
Wir schließen eine wichtige Lücke. In Nordengland mit dem Hadrian's Wall ging das los in den 80er Jahren und danach kam dann der obergermanisch-rätische Limes dazu, dann auch noch der Antonine Wall in Schottland, sodass unsere antiken Nachbarprovinzen bereits UNESCO-Welterbe sind und die für Rom aber sehr bedeutende Provinz Niedergermanien dazwischen, die fehlte noch im Reigen dieser Welterbestätten und damit machen wir das erstmal komplett.
Steve Bödecker, der Limes-Koordinator für Nordrhein-Westfalen. Vor fast 30 Jahren, am 15. Januar 1990, retteten mehrere tausend Demonstranten beim Sturm auf die Berliner Stasi-Zentrale viele Akten vor der Vernichtung. Die letzten Tage der Stasi können jetzt mit einem Spiel nacherlebt werden. In der ehemaligen Zentrale des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit wurde heute das Kartenspiel Stasi raus, es ist aus vorgestellt. Der Spieleentwickler Martin Thiele-Schwedz erklärte im Deutschlandfunk Kultur, worum es bei diesem Kartenspiel geht.
Das Ziel für uns ist erstmal, überhaupt dieses Thema Stasi, DDR-Geschichte auf den Tisch zu bringen und gerade ein jüngeres Zielpublikum damit anzusprechen und dafür zu interessieren. Im Spiel selbst geht es nun darum, diese letzten Tage der Stasi nachzuspielen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Demonstranten, die Bürgerrechtler, die die Stasi-Zentralen stürmen wollen, um dort ihre Akten zu sichern, um denen habhaft zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Stasi-Mitarbeiter, die ganz stoisch die Unterlagen vernichten, um möglichst viel von dem, was sie über 40 Jahre lang gesammelt und aufgeschrieben haben, zu entfernen.
Das Projekt wurde vom Stasi-Unterlagenarchiv und dem DDR-Museum gefördert und unterstützt.
Das waren die Kulturnachrichten mit Oliver Thoma. Die Debatten um das Erbe des Kolonialismus und die daraus erwachsenen Pflichten, wie auch die Fragen nach alten und neuen Abhängigkeiten afrikanischer Staaten vom Westen, sind längst keine Abseitsgeführten mehr. Dass es ein vitales Interesse an Perspektivwechseln gibt, hat auf das Votum von 17.000 Hörerinnen und Hörern gezeigt, die online darüber abstimmten, dass 2020 das Thema der Deutschlandfunk-Denkfabrik Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch sein soll. Es wird in diesem Jahr bei uns also viele Beiträge, Sendereien und öffentliche Veranstaltungen geben, die Fragen nach kulturellem Eigentum und Raub, Migration Person und Identität aufgreifen. Mein Kollege Wladimir Balzer war in Kamerun und hat in der Hauptstadt gesehen, wie selbstverständlich und kontrovers kulturelle Selbstbehauptung gelebt werden kann.
Zwischen dem Gewusel der kleinen Läden im Zentrum von Yaoundé, Kameruns Hauptstadt, versteckt sich der Eingang zu einem Museum mit einem stolzen Namen: Blacktitude. Gar nicht so einfach zu übersetzen. Schwarzer Stolz vielleicht. In jedem Fall eine Mischung aus Black und Attitude. Schwarz und Haltung. Geführt wird das kleine private Museum mit einer der besten Sammlungen traditioneller kamerunischer Kunst von Christian Nana Tchusei.
It's a kind of attitude. Black attitude, but it's a positive attitude.
Blacktitude verstehen wir positiv. Es ist unsere Haltung als Schwarze. Es geht um die Verteidigung unserer Geschichte und Kultur. Es geht um die Wiedererlangung unserer Identität. Wir verbinden Menschen über Afrika hinaus, bis nach Südamerika.
Das Blacktitude Museum versammelt über 1000 Objekte, vor allem von Volksgruppen aus dem heutigen Kamerun. Gesichter über Gesichter. Ausdrucksstarke Masken aus Stoff, Holz oder auch Muscheln. Throne. Rituelle Figuren, mythische Tiere, Tische, ganze Räume, in denen sonst Könige residieren. Viele Objekte sind nur kurzzeitig ausgeliehen und werden bei Bedarf von der betreffenden Volksgruppe wieder abgeholt, wenn sie sie für rituelle Feste benötigt. Die private Stiftung, die das Museum betreibt, hat bei den Stammesältesten Vertrauen aufbauen können. Diese Objekte bleiben im Land. Sie gehen nirgendwo hin.
Auf dem Kunstmarkt in Amerika, aber auch in Europa, sind die Objekte, die wir haben, gerade sehr beliebt. Ich bekomme regelmäßig Besuch von dort und werde gefragt, verkaufen Sie? Nein, ich verkaufe gar nichts.
Für den Museumsdirektor ist das hier ein Schutzraum. Es ist auch ein Versprechen an die Volksgruppen, dass sie nie wieder von fremden Mächten betrogen werden. Und Betrug schließt sogar deren eigene Könige ein.
Most of time is the king or the staff of the king who sell those collection. The community was not associated.
Zu Kolonialzeiten waren es meistens die Könige, die die Artefakte ihrer Völker verkauft haben. Die Volksgruppen selbst waren daran gar nicht beteiligt. Manchmal wussten sie gar nichts davon. Als sie davon erfuhren, richteten sie sich gegen ihren König und setzten ihn ab. Manchmal wurden Könige auch getötet, denn das Weitergeben der Werke an Fremde galt als Verrat.
Dieser Umstand macht die Rückgabediskussion mit dem Westen noch schwieriger. Wenn sich westliche Museen heute also darauf berufen, dass die Artefakte doch mit Bewilligung eines Königs mitgenommen wurden, dann heißt dies noch lange nicht, dass er das Mandat dazu hatte. Und wenn es um Rückgabe an Kamerun geht, wird oft nach der musealen Infrastruktur gefragt. Dies lässt Museumsdirektor Christian Nana Tchusei, der gleichzeitig auch Chef der Kameruner Abteilung des Internationalen Museumsverbands ICOM ist, nicht gelten.
Most of time they ask us.
Wir werden immer gefragt, wo ist das Museum, wo die Artefakte hin sollen? Und ich sage dann immer, oft sind es keine Museen, oft sind es rituelle Orte, wohin die Objekte zurückgehen müssen. Wir sind es, die darüber entscheiden, nicht ihr.
Da fällt es schwer, westliche Maßstäbe an den Betrieb dieses kleinen, aber reichen Museums mitten in Kameruns Hauptstadt anzulegen. Die mangelnde Klimatisierung, die schlechte Sicherheitsausstattung, die lückenhafte Betitelung der Objekte. Als Westler hält man sich vielleicht besser zurück. Und dennoch gibt es auch andere Stimmen in der Stadt. Etwa Shembifon Muna von der Muna Kunststiftung, die ebenfalls traditionelle afrikanische Kunst sammelt.
Museums in Europe and overseas have the means to take care of those objects, even when those objects come back.
Museen in Europa und Amerika haben die nötige Infrastruktur. Die haben die afrikanischen Museen nicht. Daher bin ich dagegen, dass afrikanische Artefakte hierher zurückkommen.
Er sieht eher die andere Richtung. Afrikanische Kunst, die in die Welt geht.
Das Interesse an afrikanischer Kunst wird immer stärker. Und das hängt auch damit zusammen, dass immer mehr exportiert wird. Das bringt uns ins weltweite Bewusstsein. Deswegen ist es gut, dass so viel afrikanische Kunst ins Ausland geht.
Sätze, die im Blacktitude Museum einige hundert Meter weiter nicht so gut ankommen. Und die zeigen, wie unterschiedlich dieses Thema vor Ort gesehen wird.
In Yaoundé, Kameruns Hauptstadt. Wladimir Balzer hat diesen Bericht für uns gemacht. Von Athen lernen, das wollte Adam Cimcik. Er leitete 2017 die Documenta und setzte zum ersten Mal in der Geschichte der Kunstausstellung durch, dass sie an zwei Orten stattfand. Dieses Novum wurde als geniale Idee bejubelt, aber es gab auch Kritik. Cimcik wurden neokolonialistische Attitüden unterstellt. In Athen haben nur rund 340.000 Leute die Documenta besucht. Das mehrere Millionen Euro hohe Defizit der Ausstellung, hieß es schnell, sei in Griechenland entstanden. Julian Ignatowitsch hat sich zwei Jahre nach dem Gastspiel der Documenta in Athen bei Galerien, Kunsträumen und Künstlern umgehört, was die Documenta bewirkt hat.
Metabolic Poetry und Guided Meditation steht auf der Ankündigung. Mitten in der Innenstadt von Athen lädt ein kleiner weißer Zettel dazu ein, Körper und Geist mal richtig durchzulüften. Was sich esoterisch anhört, ist ein Kunstevent. Die US-amerikanische Künstlerin Angie Kiefer empfängt zu einer Art Workshop samt Lesung und Meditation. Das Ganze findet in zwei kleinen Räumen statt, 2 Minuten vom geschäftigen Syntagma-Platz entfernt. Fast 50 Leute sind gekommen. Der Kunstraum wird angemietet von Radio Athens, einer Non-Profit-Kunstorganisation. Gründerin Helena Papadopoulos.
It started in 2015 and the idea is to create some kind of ICA, like an Institute for Contemporary Art.
Wir haben 2015 angefangen. Die Idee war, ein Institut oder eine Vereinigung für zeitgenössische Kunst zu schaffen. Wir haben keine großen Geldmittel. Wir haben diese kleinen Räume hier als eine Art Headquarter. Den Rest stecken wir fast alles in Inhalte und Kunst. Ob Ausstellungen, Talks, Screenings oder Publikationen.
Exhibitions, to Talks, to Screenings, to Publications.
Flexibel, unabhängig, nomadisch und interdisziplinär nennt Papadopoulos ihr kreatives Sammelbecken. Viele lokale und seit der Documenta auch internationale Künstler wirken daran mit.
When we started in 2015, there weren't that many.
Als wir 2015 anfingen, gab es noch nicht so viele unabhängige Kunsträume. Mit der Documenta hat sich das aber geändert. Mehr und mehr solcher Formate sind entstanden. Bis heute sind die meisten aber privat und nicht profitabel.
So there's fewer commercial galleries.
Das kreative Potenzial ist groß, das vorhandene Budget klein. Die Krise ist weiter spürbar. Not macht erfinderisch. Radio Athens muss zum Beispiel für jedes Projekt neue Gelder sammeln und Kooperationen ausloten. Das heißt, man operiert nicht mit einem festen Budget und festen Partnern, wie das die meisten Institutionen in Deutschland machen. Flache Hierarchien, wenig Programmatisches, dafür viel Spontanes und Vorübergehendes. So präsentiert sich die Athener Kunstszene. Die Documenta vor 2 Jahren mit 340.000 Besuchern in Athen hat zwar nicht beim Geld, aber zumindest in Sachen internationaler Aufmerksamkeit Spuren hinterlassen, meint Papadopoulos.
There was conversation, there was talk about.
Athen war Gesprächsstoff in den Künstlerkreisen rund um die Welt, auch bei Kunstinteressierten. Und das hat Dinge verändert. Zum ersten Mal kommen Leute her, nicht weil sie die Inseln oder das Parthenon sehen wollen, sondern weil sie die gegenwärtige Kunstszene erkunden wollen.
Und auch junge Künstler aus ganz Europa kommen heute eher nach Athen und lassen sich hier nieder. Oder sie kehren zurück, wie Künstlerin Ralu Panayotou, die hier aufwuchs und studierte, später nach Glasgow ging und jetzt wieder in ihrer Heimat lebt.
Die Documenta hat die Idee von Athen neu belebt, als Wiege Europas, als Mythos.
Ob die Kunstschau auch ganz direkt die Lage für die lebenden Künstler hier verbessert habe? Panayotou zögert. Dann sagt sie,
es geht, glaube ich, nicht um einen direkten Effekt. Das ist eine Sache, die man ganzheitlich und langfristig betrachten muss.
Wer sich unter Künstlern umhört, erfährt jedenfalls immer so viel. Wohn- und Arbeitsraum sind in Athen vergleichsweise günstig. Der Lebensstandard, Essen und Wetter sind gut. Die Metropole bietet Inspiration und wenig Einstiegshürden. Die große Leerstelle bleibt aber inmitten der vielen unabhängigen Kunstinitiativen die eine große Institution für Gegenwartskunst, die alle herbeisehnen, auch Helena Papadopoulos.
I think it is time to think of structures and how.
Wir brauchen jetzt langfristige Strukturen und öffentliche Institutionen, die eine kulturelle Bedeutung übernehmen und nicht nur der Spielball der Politik sind. In Griechenland ist es so, wenn eine neue Regierung kommt, ändert sich alles im kulturellen Sektor, was eine kontinuierliche Entwicklung sehr, sehr schwierig macht.
never allows for anything to develop in the end.
Bestes Beispiel, nicht weit von der Akropolis, befindet sich in einem ehemaligen Brauereigebäude das National Museum of Contemporary Art, kurz EMST, oder das, was alle hier die Idee eines Museums nennen. 2017 für die Documenta war es der Hauptausstellungsort, doch bis heute hat es nicht geöffnet. Kein Konzept, kein Programm, noch nicht einmal eine Direktorin. Alle Interviewanfragen blieben unbeantwortet. So viel erfährt man auf der Homepage. Die Vorbereitungen laufen. Bald soll die permanente Sammlung der Öffentlichkeit gezeigt werden. Aber das heißt es schon lange. Wer die auch auf dem Kunstmarkt aufstrebenden griechischen Künstler sehen will, geht am besten zu einer der renommierten internationalen Galerien wie The Breeder im Nordwesten der Stadt. Aktuell zeigen sie hier Lena Kitsopoulou, eigentlich eine Film- und Theaterregisseurin, die auch mit Pinsel, Acrylfarbe und Spraydose umzugehen weiß. Ihre verstörenden Familienporträts erinnern an Gemälde von Maria Lasnik und Francis Bacon. Galeristin Nadia Gerasuni hat nicht viel Zeit, dafür viel Arbeit. Der Markt für Gegenwartskunst in Griechenland sei schwierig, sagt sie. Theater und Literatur seien nach wie vor die massentauglicheren und angeseheneren Kunstformen. Aber das eröffne auch Chancen.
During the financial crisis, there wasn't a strong market here, so people were liberated from the market.
Die Krise hat die Leute hier vom Markt befreit. Wenn es keinen Markt gibt, dann kannst du auch nicht kommerziell sein. Es ist also die Zeit, in der du Ideen und Grenzen austesten kannst und richtig frei sein kannst. So entsteht wirkliche Meinungsfreiheit.
Wird seit der Documenta mehr Kunst verkauft? Nein. Der ein oder andere Künstler sei bekannter geworden. Ja. Bestes Beispiel Andreas Angelidakis, der mit seiner Schaumwürfelinstallation Demos in Kassel nicht zu übersehen war. Generell meint Galeristin Gerasuni,
die Documenta hat Athen Aufmerksamkeit gebracht. Es gab und gibt einen Zulauf an Kreativen und Machern.
Von Athen lernen, das war 2017 das Motto der Documenta 14. Der Optimismus unter Kunstschaffenden ist nicht ungebrochen, aber es wird, wie wir gehört haben, deutlich mehr experimentiert. In welche Richtung das geht, wird man im Herbst dieses Jahres auf der nächsten Athen-Biennale sehen können. Und was bewegt die Feuilletonisten? Burkhard Müller-Ulrich hat die Kulturseiten vom 10. Januar gelesen.
Der Ausgang des Prozesses ist offen. Es ist fraglich, ob die Anklage die nötigen Beweise für von Weinstein begangenes Sexualverbrechen erbringen kann, steht in einem Bericht von Sarah Pines in der Neuen Zürcher Zeitung. Das hat man in dieser Deutlichkeit selten irgendwo gelesen. Für die meisten Medien ist die Verurteilung des einst so mächtigen Medienmoguls eine ausgemachte Sache. Sarah Pines fragt aber auch, ob nach der exzessiven medialen Vorverurteilung Weinsteins nun eine unvoreingenommene Jurisdiktion überhaupt noch möglich ist. Anders gesagt, wo soll das notwendige Dutzend unparteiischer Geschworener herkommen, nach all den Hunderttausenden Anti-Weinstein-Texten in Presse, Funk und Fernsehen während der letzten Jahre? Sarah Pines erinnert an einen besonders bedenklichen Nebeneffekt der öffentlichen Hysterie. Einem Juraprofessor aus Harvard war unter Androhung von Stellenverlust untersagt worden, Weinstein als Anwalt zu dienen. Der Meutentrieb ist wohl die stärkste Kraft in unserer ach so individualistischen Gesellschaft. Selbst Wissenschaftler sind davor nicht gefeit, wie Simon Strauss in der Frankfurter Allgemeinen anhand des letzten Schreis unter vornehmlich amerikanischen Althistorikern bemerkt. Sie sehen die entscheidende Ursache für den Untergang des Römischen Reichs im, dreimal darf man raten, Klimawandel. Dass sich ihre Texte dann meist mehr durch Metaphern als durch Methoden auszeichnen, korrespondiert mit dem generellen Eindruck, hier solle vor allem eine neue, forschungsfinanziell gut eingefädelte Wende eingeleitet werden. Denn wer jetzt als Rom-Historiker Klima sagt, sagt auch etwas über unsere Zeit, ist also relevant und der Öffentlichkeit von Nutzen, schreibt Simon Strauss und stellt maliziös die eigentlich viel interessantere Frage, nämlich: Wie kam es, dass ein so großes, so ungeordnetes, so krisengeschütteltes Reich überhaupt so lange bestehen konnte, trotz Klimawandel? Die Süddeutsche Zeitung beschäftigt sich mit einem 5000-Seelendorf nördlich von Frankfurt, Glashütten im Taunus. Hier wohnte und wirkte in den 1960er Jahren der ehemalige Militärrichter Manfred Röder, ein Mann, der nach allen Maßstäben als Kriegsverbrecher gelten muss, wie der SZ-Autor Nikolas Freund schreibt. Röder war SA-Mitglied, er wurde als Hitlers Bluthund bezeichnet und forderte wie am Fließband Todesstrafen gegen Widerständler. Dieser Röder also arbeitete nach dem Krieg jahrelang mit dem unbescholtenen Glashüttener Bürgermeister zusammen, um dessen Andenken jetzt im Ort gestritten wird. Was wusste er? Was wollte er nicht wissen? Und was wollen manche auch heute nicht wissen? Die typischen Fragen, wenn es in Deutschland um Lokalgeschichte geht. Doch statt Aufklärung betreibt der SZ-Artikel eine Kampagne ganz anderer Art. Da heißt es ohne die Spur eines Belegs, während die Gemeinde streitet, wie mit der Geschichte des Nazirichters umzugehen ist, stehen die neuen Rechten bereit, in die Bresche zu springen. Oder an anderer Stelle, in den Konflikt mischt sich die Sorge um den Aufstieg der Rechtspopulisten. Mit solchen Sätzen soll insinuiert werden, dass Rechte bzw. Rechtspopulisten nichts anderes als Nazis seien, zumindest als Erben und Verteidiger auf deren Seite ständen. Das tägliche Trump-Bashing steht übrigens diesmal in der Welt, und zwar gleich doppelt. Der in Berlin lebende Iraner Behzad Karim Khani bezeichnet den amerikanischen Präsidenten als geistig 14-Jährigen und gesteht im Hinblick auf den getöteten General Soleimani, wäre ich im Iran, hätte ich ihm das letzte Geleit gegeben. Was aber nicht ganz ernst gemeint ist, weil der ganze Text nur mit der Falschheit von allem im Nahen Osten kokettiert. Und darunter hüpft Slavoj Žižek eine seiner sinnfreien Wolten, indem er schreibt, die Tötung Soleimanis war kein Akt des Wahns, sondern eine absolut vernünftige Tat in einer Welt, die den Verstand verloren hat. Nur gut, dass die Feuilletonisten ihn gepachtet haben.
Sagt Burkhard Müller-Ulrich, der die Presse vom Freitag gelesen hat. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Kommen Sie gut durch die Nacht.